Für jeden Menschen in Sachsen, so sagen es die Spötter, hatte der Ministerpräsident Michael Kretschmer in den vergangenen Monaten eine Bratwurst und ein paar interessierte Fragen übrig. Darüber möchte ich nun sprechen mit dem Tübinger Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen. Guten Tag, Herr Pörksen.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Herr Pörksen, Sie halten heute einen Vortrag in Berlin bei der Initiative Kulturelle Integration. Darin fordern Sie einen Klimawandel in der Kommunikation. Ist das, was Michael Kretschmer im Wahlkampf getan hat, also der Vollkontakt zwischen einem Politiker und den Bürgerinnen und den Bürgern, ist das ein Klimawandel in der Kommunikation?
Na, das ist jedenfalls ein Schritt in diese Richtung, absolut. Denn wir wissen aus den entsprechenden Untersuchungen, Anonymität enthemmt. Und je mehr wir von einem anderen Menschen sehen, mitkriegen, seine Gestik, seine Mimik, die Art und Weise, wie er auf unsere Äußerungen reagiert, desto weniger sind wir in der Lage, ihn auch auf womöglich pöbelnde Weise zu attackieren. Renate Künast, eine Grünpolitikerin, hat mal vor einiger Zeit ein interessantes Experiment gemacht. Sie hat diejenigen, die sie attackieren, auf Facebook anpöbeln und angreifen auf höchst unverschämte Weise, die hat sie, soweit das ging und sie die Adressen herausbekam, zu Hause besucht. Und dann kam etwas Interessantes dabei heraus, nämlich die sogenannten Hater, also die Hassenden, haben sie dann eingeladen zum Kaffee, in den Arm genommen, mit ihr geshakert. Also die Nähe, der Augenkontakt, und auch das belegen empirische Studien, der Augenkontakt ist tatsächlich empathiefördernd.
Man hat sich in den letzten Jahren daran gewöhnt, virtuelle Debatten als einseitig zu beschreiben. Denn ich vereinfache das an dieser Stelle mal. Im Netz diskutiert man anonym und virtuell und vor allem exklusiv in den vielbeschworenen Filterblasen. Dieser Begriff umschreibt, dass mir zum Beispiel in sozialen Medien vor allem die Inhalte gezeigt werden, die zu meinen Facebook- oder Instagram-Freunden passen und auch zu dem, was ich sonst im Netz suche. Jetzt habe ich aber gelesen, Herr Pörksen, dass Sie den Begriff Filterblase sehr kritisch sehen. Warum?
Nun, ich glaube, dass diese Filterblasentheorie vollkommen überschätzt ist. Man denkt ja, wir lebten nun alle in abgeschlossenen Realitätsinseln und es ginge vor allem darum, raus aus unserer Filterblase zu kommen und mit Trump-Anhängern, AfD-Leuten, Orban-Verteidigern oder wem auch immer zu diskutieren. Das ist auch nicht falsch. Nur die Idee der Filterblase besagt ja, dass wir durch Algorithmen voneinander getrennt gleichsam in einen Tunnel der Selbstbestätigung hineingelockt werden. Das halte ich für vollkommen irreführend. Es sind wir Menschen, die wir uns im Netz unser eigenes Selbstbestätigungsmilieu suchen. Und wir sind im digitalen Zeitalter sehr wohl in der Lage, uns in unsere eigene Wirklichkeitsblase hineinzugoogeln. Ja, das ist die eine Seite. Aber wir sind nicht in der Lage, den Positionen, den Auffassungen der anderen auszuweichen. Also Filterblase existiert, aber die Filterblase clasht gewissermaßen, kracht immer auf die Filterblasen der anderen. Ich nenne es den Filterclash. Und daraus entsteht die große Gereiztheit des digitalen Zeitalters. Also die Theorie der Filterblase, die ja im Grunde genommen weltweit erfolgreich ist und zu einer Art Smalltalk der Gesellschaftsanalyse mutiert ist, die halte ich für vollkommen irreführend.
Aber um nochmal da einzuhaken bei dem Smalltalk, teilweise erscheint mir der Begriff auch recht passend. Ein Beispiel vom Sonntagabend nach der Landtagswahl. Da fragte eine Fernsehmoderatorin vom MDR, ob nicht eine bürgerliche Koalition in Dresden möglich sei. Gemeint waren AfD und CDU. In meiner persönlichen Twitter-Timeline gab es für diese Wortwahl vor allem Empörung. Aber wenn ich diese Empörung für eine allgemeine Empörung halte, also ich persönlich, dann befinde ich mich doch dort genau in meiner persönlichen Filterblase.
Ja, das stimmt. Aber Sie werden auch die Erfahrung gemacht haben, dass genau andere Leute das für einen völlig korrekten Sprachgebrauch halten und nun der Auffassung sind, AfD-Anhänger, ja, wir sind eine ganz klar bürgerliche Partei und jeder, der uns rechtsradikale Umtriebe unterstellt, ist im Zweifel linksradikal und von allen guten Geisten verlassen. Also mein Punkt ist, wir können uns in unsere Wirklichkeitsblase einigeln, aber wir können uns nicht ausweichen. Und diese Unmittelbarkeit der Konfrontation mit immer anderen Auffassungen und immer anderen Ansichten, die erzeugt die große Gereiztheit des digitalen Zeitalters.
Die gerade beschriebene Empörung über den Begriff der bürgerlichen Koalition zwischen AfD und CDU, die schließt ja noch an eine andere viel zitierte Vorstellung an. Daran, dass es bestimmte gesellschaftliche Tabus gäbe, über die man nicht sprechen dürfe. Das erscheint doch paradox, denn natürlich darf man heute über alles sprechen, man muss nur mit dem Widerspruch rechnen. Was sagen Sie als Medienwissenschaftler dazu?
Ich sehe das genauso wie Sie. Natürlich, eine Gesellschaft hat immer Tabus und bestimmt die Grenzen des Sagbaren. Aber die merkwürdige Paradoxie besteht doch darin, dass man heute insbesondere auf der Seite der extremen Rechten permanent eine Meinungsdiktatur beschwört und gleichzeitig wir eine gigantische Öffnung des kommunikativen Raumes erleben, in dem fast alles sagbar geworden ist. Also man sagt etwas und sagt, dass man es nicht sagen darf. Und im Grunde genommen geht es da, wenn ich etwas zuspitze, oft darum, dass man mit der Art der Reaktion des Gegenübers, dann mit dem Widerspruch, mit dem Gegenargument, mit dem Disput nicht zufrieden ist. Aber dass man nicht sagen darf, was man sagen will in diesem Land, das halte ich für eine vollkommene Verzerrung der Kommunikationsrealität, um das so klar zu sagen.
Das heißt aber auch, wir brauchen da als Gesellschaft eine Medienerziehung im Umgang damit?
Unbedingt, das würde ich sagen, ja. Wir erleben ja eine laufende Medienrevolution, die in etwa vergleichbar ist mit der Erfindung der Schrift oder der Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern. Und auf diese Medienrevolution, auf einmal ist jeder zum Sender geworden, wird auf eine denkbar mickrige Art und Weise von politischer Seite aus reagiert. Ein paar Medienkompetenzseminare, ein Digitalpakt, jede Schule kann ihr eigenes Konzept machen. All das sind Formen der Medienerziehung, die Dimension der Aufgabe noch überhaupt nicht begriffen, noch überhaupt nicht verstanden haben. In gewissem Sinne geht es darum, dass man eine Art Öffentlichkeitsbewusstsein entwickelt. Öffentlichkeitsbewusstsein verstanden als ein Bewusstsein für den Wert des öffentlichen Raumes. Denn Öffentlichkeit ist, wenn Sie so wollen, die Lebenssphäre, der Lebensraum, der geistige Lebensraum einer liberalen Demokratie. Und das ist eine ganz entscheidende, ganz wichtige Bildungsaufgabe der Zukunft.
Das sagt der Tübinger Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen. Ganz vielen Dank, Herr Pörksen.
Ich danke Ihnen.